Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Unsere Themen.
Staatsdienstleister. Woran die Digitalisierung der Verwaltung öfters mal scheitert. Ämter-Appisierung. Auch virtuelle Behördengänge stoßen auf Kritik. Rechtssicher. Das Data Privacy Framework soll den transatlantischen Datenverkehr sichern. Und das digitale Logbuch. Roboterbaby.
Dieses ritualisierte Denken in den Verwaltungen, das ist halt vorherrschend. Wir haben es immer so gemacht, also machen wir es weiter so. Und man hat dann nicht diesen Druck vom Markt, der eher beflügelt auch, sich zu verändern.
So erklärt sich Andreas Meinders die massiven Fehlschläge bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Meinders arbeitet beim Softwarehersteller OrgaData und gleichzeitig hat er als Ratsherr langjährige Erfahrungen mit den Schwierigkeiten bei der Digitalisierung einer Gemeinde machen können. Er kennt also beide Welten. Und während der vergangenen Woche gab es einige Konferenzen und Tagungen zu diesem Thema der Verwaltungsdigitalisierung. Und glaubt man auch den zahlreichen politischen Versprechen, dann will ja die Bundesregierung endlich Druck machen. Ist das auf den Konferenzen und Tagungen angekommen und auch diskutiert worden, Peter Wächering?
Also, dass die Bundesregierung hier ehrgeizige Pläne entwickelt, ja, das wurde eigentlich auf allen Veranstaltungen, die ich während der so vergangenen 8 Wochen besucht habe, sehr intensiv diskutiert. Aber gleichzeitig wurde in der Regel auch immer so die Einschätzung geäußert, was Ministerien in Berlin da so veranstalten und was die da so wollen in Sachen Digitalisierung, das ist doch ziemlich weit entfernt vom Alltag in den Rathäusern oder in Kreishäusern und Landratsämtern. Und ganz oft habe ich die Einschätzung gehört, ja, so in der Berliner Blase, da würde eben über Registermodernisierung etwa diskutiert. Das hat zu tun eben mit der Modernisierung des Einwohnermeldewesens. Aber dass die Frist etwa für diese Modernisierung in diesem Jahr abläuft, das wird dann in den Städten und Gemeinden mit so einem Achselzucken zur Kenntnis genommen. Und die Modernisierung der Register des Meldewesens ist dabei ja nicht mal das drängendste Digitalisierungsproblem, das die Verwaltungen haben. Straßenverkehrsämter, Ausländerbehörden, Sozialämter, Gesundheitsämter und Bauämter, die haben da einen viel, viel größeren Digitalisierungsdruck. Gleichzeitig sind die Mitarbeiter dort häufig frustriert. Die Arbeit mit völlig überalteter Software, die zudem benutzerunfreundlich sei, die würde eher schlecht den Arbeitsalltag vergällen, sagte mir etwa eine Mitarbeiterin eines kommunalen Jobcenters. Und der Bauingenieur vom Amt, der meinte, die Fristen für die Bearbeitung von Bauanträgen, die würden eigentlich durch die eingesetzte Software eher noch verlängert. Garbage in, garbage out. Also wenn ich tatsächlich schlechte Daten reingebe und einen schlechten Prozess habe, bekomme ich schlechte Daten raus und einen schlechten Prozess digitalisiert.
Also, die Bundesregierung hat sich die rasche Umsetzung der Ende-zu-Ende-Digitalisierung von Verwaltungsprozessen auf die Fahnen geschrieben. Doch diese Umsetzung, die stockt. Soweit die erste Analyse. Und warum das so ist und wie das dann geändert werden soll, da haben wir nach Antworten gesucht.
Es gibt Prozesse, auch in gewerblichen Unternehmen, zahlreiche, die es mit der Komplexität locker mit Verwaltungsvorgängen aufnehmen können. Der Vorteil sogar bei der Verwaltung ist, dass es häufiger definierte Prozesse sind, die durch Gesetze und Verordnungen vorgegeben sind, durch Grenzwerte, durch welche Regeln auch immer. Und bei den gewerblichen Unternehmen ist das deutlich heterogener.
Sagt Jens Dönn von der Firma S&F Datentechnik. Sein Softwareunternehmen hat sich auf sogenannte Fachanwendungen spezialisiert, zum Beispiel Software für kommunale Fähr- und Entsorgungsbetriebe. Das sind spezielle Programme für klar definierte Prozesse wie beim Erstellen von Gebührenbescheiden oder dem Müllmanagement, von der Leerung der Tonne bis hin zur Deponieverwaltung. Nicht jede Fachanwendung in der öffentlichen Verwaltung müsse eigens programmiert werden, sagen die IT-Expertinnen und Experten. Häufig könnte am Markt gut eingeführte Software von der Stange auch für solche Fachanwendungen genutzt werden. Aber das scheitert immer wieder. Der IT-Spezialist und Gemeinderat Andreas Meinders zu den Ursachen dieses Scheiterns.
Digitalisierung ist eine Führungsaufgabe und ja, da sind halt die Bürgermeisterinnen und die Bürgermeister gefragt oder die Landräte und Landrätinnen. Wir haben selten 20-jährigen Bürgermeister und ganz entscheidend sind dann auch die Räte, die Kreistage, die Gemeinderäte. Die sind teilweise, muss man tatsächlich sagen, auch schon ein bisschen älter und so weiter. Und sich dann noch mit diesem neuen Thema zu befassen, das fällt dann wirklich schwer, ja.
Der Druck soll allerdings nach dem Wunsch der Bundesregierung nicht nur von oben, sondern auch von den Bürgerinnen und Bürgern kommen. Per Verwaltungs-App sollen sie ihr Auto anmelden, einen neuen Personalausweis beantragen oder ihre Adresse ändern können. Doch selbst die Umsetzung einer Verwaltungs-App bereitet Probleme. Verwaltungs-Apps, die über Googles Play Store oder den Apple Store auf die Smartphones der Bürgerinnen und Bürger kommen, sind umstritten. Bürgerverbände fordern hier Alternativen zu Google und Apple, zum Beispiel für Graphene OS oder andere Systeme. Doch das sei nicht leistbar, findet der Städte- und Gemeindebund. Marco Trips.
Wer sich entscheidet, an bestimmten Systemen nicht teilzuhaben, der hat dann auch halt eben keine Teilhabe. Es ist jetzt schon so, klar, das sind irgendwelche, sag ich mal, ausländischen Tech-Konzerne, denen man sich unterwirft. Das fällt mir schwer, das zu beurteilen. Also man wird nicht, sag ich mal, für 15 Betriebssysteme das irgendwie nachprogrammieren kommen. Das kommt auf den Aufwand an, kann ich technisch nicht einschätzen. Also ich sag mal, der Staat sollte so zugänglich sein, dass er alle seine Leistungen auch denen anbietet, die nicht jetzt Apple und ich weiß nicht was nutzen können. Zur Not muss man dann eben doch hingehen vielleicht. Aber dass jetzt alle Systeme nachprogrammiert werden, das hat wahrscheinlich irgendwo kapazitäts- und finanzielle Grenzen.
Solche Apps sind keineswegs so alternativlos, wie Städte und Gemeinden das mitunter gern darstellen, meint der IT-Unternehmer Sebastian von Bohmhardt. Er plädiert deshalb für Verwaltungsdienstleistungen im Browser.
Die Funktionalität lässt sich in jedem Fall darstellen. Es geht ja auch nicht um die Programmierung von Ballerspielen, wo man vielleicht wirklich auf die Betriebssystemebene runter muss, sondern es geht hier ja eigentlich darum, eine Schnittstelle zu Datenbanken herzustellen. Das kann ich also jederzeit auch in HTML bauen.
Doch dann sind wir wieder beim anfänglich geschilderten Problem. Die Verwaltungsfachanwendungen müssen Schnittstellen zum Internetbrowser haben.
Ja, das scheint ja schwieriger zu sein als gedacht. Brauchen wir da einen völligen Neustart in der Verwaltungsdigitalisierung, Peter?
Das wird tatsächlich sehr oft gefordert, aber natürlich wird das auch nicht klappen, denn wir können ja nicht einfach so bei Null anfangen. Das klappt nicht, weil es einfach schon viele Fachanwendungen gibt und die müssen ja weiterentwickelt und weiter betrieben werden. Die können nicht einfach so mit einem Schlag abgelöst werden. Also auf den Tagungen zur Verwaltungsdigitalisierung, da wurden immer wieder zwei Probleme diskutiert. Das erste Problem, bei den Fachanwendungen, da haben sich viele Verwaltungen an einen Hersteller ausgeliefert. Und da ist das dann wie im richtigen Leben. Wer eine Monopolstellung hat, der wird eben auch etwas behäbiger und etwas langsamer. Und das zweite Problem, die Integration der verschiedenen Fachanwendungen, die ist viel zu spät gesehen worden. Teilweise wird es noch gar nicht gesehen. Also da wurde nicht zu Ende gedacht, was diesen Prozess angeht. Und genau wie in der aktuellen Diskussion über die Verwaltungs-App. Auch da sieht man einen ähnlichen Aufbau der Schwierigkeiten. Schnell mal die Aufgabe beispielsweise via Play Store oder Apple Store lösen und dann kommt eben die nicht vorher so wahrgenommene Kritik am Duopol zweier großer Internetkonzerne, denen die öffentliche Verwaltung doch hier nicht in die Hand spielen dürfte. Und das Ergebnis? Wir haben eine Blockadehaltung auf beiden Seiten.
Und gibt es da einen Ausweg? Lassen sich diese Blockaden lösen?
Da gibt es tatsächlich mehrere Ansätze. Ob die dann auch wirklich die Blockaden lösen, das wissen wir im Augenblick noch nicht. Da müssen wir tatsächlich ein bisschen abwarten. Aber ein Ansatz etwa, der läuft über die Bürgerbeteiligung. Das sorgt für entsprechende Transparenz, dass Bürger wirklich gefragt werden, einbezogen werden in die Planungen. Und ein zweiter Ansatz, ein Marktplatzkonzept für die Beschaffung von Software, IT-Dienstleistungen oder Softwareintegration. Da wären dann eben mehrere Anbieter da, das würde Monopolbildung vermeiden. Ja, und vor allen Dingen brauchen wir einfach einen ganzheitlichen Ansatz der Verwaltungsdigitalisierung. Da muss man sagen, der fehlt bisher noch weitgehend.
Aber solche ganzheitlichen Ansätze, die brauchen klare Analysen und die brauchen auch Zeit. Haben wir die überhaupt in der Verwaltung?
Wenn man sich die Verwaltungsspezialisten anhört, wenn man Bürgermeister, Landräte befragt, dann haben wir die nicht. Denn die sagen, die Probleme sind unglaublich dringlich geworden. Und deshalb stecken dann ja viele Verwaltungschefs auch einfach den Kopf in den Sand. Aber damit kommen die natürlich auch nicht weiter. Also die Verwaltung muss zweigleisig fahren. Das wurde auch von vielen Räten auf solchen Kongressen immer wieder betont. Zum einen die bisherigen Fachanwendungen, die müssen eben weiterentwickelt werden. Dabei dürfen sich die Verwaltungen aber eben gerade nicht auf einen Anbieter allein verlassen. Und parallel muss eben ein ganzheitliches Digitalisierungskonzept für ein Rathaus oder für ein Landratsamt ausgearbeitet werden. Und das muss dann tatsächlich Verwaltungsprozess für Verwaltungsprozess umgesetzt werden, und zwar eben unter Beteiligung der Bürger. Dafür aber brauchen tatsächlich dann die Städte und Gemeinden Hilfen von Bund und Ländern. Und das könnte man beispielsweise jetzt mit der Registermodernisierung in Angriff nehmen, weil die steht ja an, das gesamte Meldewesen umzustellen auf eine einheitliche Datenbasis. Das muss eben sehr schnell eigentlich gemacht werden und da sind wir Jahre hinterher. Aber genau diese Umstellung, die muss dezentral erfolgen und die muss unter Beteiligung von Datenschützern und Bürgern erfolgen. Und genau diese Chance, ist aber eben bisher auf der Bundesebene, aber auch auf der Ebene der Länder in den vielen Fällen nicht so richtig erkannt worden. Stattdessen wird einfach ein neuer Termin eben für die Registermodernisierung gewählt. Da wird gesagt, gut, verschieben wir es nochmal um ein Jahr. Aber das löst natürlich überhaupt keines der Probleme.
Die Digitalisierung der Verwaltung und wo es klemmt, darüber sprach ich mit Peter Welchering. Vielen Dank.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Die Aufgabe ist eigentlich klar umrissen. Auch wenn Daten von Bürgern der Europäischen Union in andere als EU-Länder fließen, dann soll ihr Datenschutz der EU-Grundverordnung dennoch genügen. Doch die Lösungen, die es bislang zum Beispiel für den transkontinentalen Datenverkehr mit den USA gab, die hielten den rechtlichen Anforderungen der Europäischen Union einfach nicht stand. Sowohl das Safe Harbor Abkommen aus dem Jahr 2000 als auch der Privacy Shield von 2015, die wurden vom höchsten Gericht der EU kassiert. Denn der österreichische Datenschutzaktivist Max Schrems konnte geltend machen, dass die Abkommen nicht vor dem unkontrollierten Zugriff US-amerikanischer Geheimdienste schützten. Seit Mitte des Jahres nun gibt es ein neues Abkommen mit dem Namen Data Privacy Framework. Mit Michael Will, dem Präsidenten des Bayerischen Landesamtes für Datenschutzaufsicht, habe ich über dieses Data Privacy Framework gesprochen. Und meine erste Frage lautete, wer ist überhaupt davon betroffen?
Das ist jeder und jede, bei denen ein Datenexport in die USA vorgesehen ist. Ein Datenexport ist nicht etwa etwas, wo Dinge in Kisten verpackt werden, sondern all die Vorgänge, die wir im Internet erleben oder die wir bei der Nutzung von Cloud-Services vor uns haben, bei denen oftmals auch nur im Hintergrund ein US-Dienstleister eingebunden sein kann. Und in all diesen Fällen greifen dann die Regelungen dieses neu verhandelten Frameworks.
Wir reden ja vor allen Dingen über diese Sachen deswegen, weil ein EU-Bürger wegen dieses Datenexports bei Facebook in die USA geklagt hat und auch vor dem Europäischen Gerichtshof gewonnen hat.
Das ist der vormalige österreichische Jurastudent Max Schrems, der jetzt schon in zwei Verfahren sehr grundlegende Entscheidungen zu Datenexporten insgesamt, aber auch zur Situation in den USA erwirkt hat. Und das hat uns nun in der gesamten Datenschutzpraxis in Europa in den letzten Jahren intensiv beschäftigt mit der Vereinbarung zwischen den EU und den USA vom Juli einen Schlusspunkt erreicht.
Was ändert sich denn jetzt dadurch, dass dieses Framework in Kraft gesetzt wurde und sich europäische, aber auch amerikanische Unternehmen daran halten müssen?
Ich denke, im Mittelpunkt der Verbesserungen, Sie können, wenn Sie in die Details gucken, an vielem sich festmachen, aber im Mittelpunkt steht vor allem die Möglichkeit des Rechtsschutzes für europäische Bürgerinnen und Bürger für Datenverarbeitungen, die die US-Nachrichtendienste durchführen. Wir haben dadurch Garantien, die wir auch in Europa bei der Arbeit der Nachrichtendienste und ihrer Kontrolle durch den Einzelnen einfordern könnten. Die gelten jetzt auch mit Unterstützung der europäischen Datenschutzbehörden auch leicht und praxisgerecht durchsetzbar für die Verhältnisse in den USA.
Was war denn da der Knackpunkt bei den vorherigen Regelungen? Was wurde jetzt ganz konkret durch das Framework abgeschafft oder verbessert?
Im Mittelpunkt der Vorwürfe, auch der Entscheidung des EuGH, die Max Schrems erwirkt hat, stand zum einen der Vorwurf, das, was US-Nachrichtendienste tun dürfen, ist exzessiv und unverhältnismäßig. Insoweit gibt es jetzt Regelwerke auf Grundlage einer Verfügung, man nennt es Executive Order des US-Präsidenten, die genau diese Grenzen der Datenverarbeitung für US-Nachrichtendienste genauer bestimmen. Der zweite Vorwurf war die Frage des Rechtsschutzes. Was passiert, wenn jemand Zweifel an der Einhaltung dieser Grenzen hat? Gibt es dann dort nur so etwas wie einen Datenschutzbeauftragten, der hieß Ombudsmann, der sich als Teil der Organisation mit einer solchen Beschwerde befasst? Oder gibt es tatsächlich, wie wir das durch die Garantie gerichtlichen Rechtsschutzes in Europa haben, ein Gericht? Und nun ist das offenbar nicht so einfach in den Grenzen der US-Verfassung, so eine gesonderte Gerichtsbarkeit für Nachrichtendienste zu installieren, bei der dann auch ein Bürger individuell klagen kann. Aber auch das ist auf Grundlage einer Verfügung des US-Präsidenten jetzt errichtet worden und soll den einzelnen Europäerinnen und Europäern einen gerichtlichen Rechtsschutz und damit eine unabhängige Überprüfung nachrichtendienstlicher Datenverarbeitungen ermöglichen.
Die Datenschutzkonferenz, also die Konferenz der deutschen Datenschutzbeauftragten in den Ländern und des Bundes, die haben sich ja jetzt mit dem Framework sehr stark beschäftigt. Ist denn nach Einschätzung der Datenschutzkonferenz mit diesem Framework für EU-Unternehmen Rechtssicherheit wirklich hergestellt?
Die Frage stellt sich am Ende nicht, denn wir sind durch die Entscheidung der Kommission ganz formal an diesen Beschluss gebunden, der Gleichwertigkeit des US-Datenschutzes in diesen besonderen Konstellationen mit europäischen Garantien in den wesentlichen Grundlagen feststellt. Das ist ein Arbeitsprozess, der durch die letzte Entscheidung des EuGH sehr zu deren Missfallen auf jeden einzelnen Verantwortlichen in jeder einzelnen Exportsituation übertragen wurde. Das hat zu Rechtsunsicherheiten geführt, auch zu unglaublich vielen Aufwendungen und Diskussionen. Diese Phase ist jetzt durch den Beschluss der Kommission beendet. Wir beschäftigen uns gerade damit, den einzelnen Unternehmern, den Verantwortlichen nahezubringen, wo sind die Änderungen im Detail. Und wir wollen vor allem den Bürgerinnen und Bürgern erklären, welche Möglichkeiten sind jetzt für sie zusätzlich entstanden, um Rechtsschutz in diesen Sonderfällen zu erhalten.
Dennoch muss man doch abschätzen, ob durch dieses Data Privacy Framework die Regelungen, die man aus der Datenschutzgrundverordnung kennt, im interkontinentalen Verhältnis zu den USA jetzt aufgeweicht sind oder gestärkt wurden.
Diese erste Prüfung hat eigentlich die Kommission in ihrem Verfahren vollzogen, an dessen Ende sie die Adäquanzentscheidung erlassen hat. Wir haben als europäische Datenschutzbehörden dieses Verfahren intensiv begleitet. Wir haben immer wieder auch auf Nachbesserungserfordernisse hingewiesen. Und das ist richtig. Am Ende gibt es auch an der Stelle Wünsche, Erwartungen, die nicht in vielleicht vollem Umfang für jede und jeden erfüllt wurden. Aber trotzdem steht am Ende eine Entscheidung der Kommission, die für uns rechtlich verbindlich ist. Auch das hat der EuGH festgestellt. Sollten wir Anlass zu begründeten Zweifeln haben, beispielsweise in einem Beschwerdeverfahren, das bei uns auf den Tisch kommt, dann haben wir, auch das hat der EuGH in einem ersten Verfahren festgestellt, die Möglichkeit, vor Gericht diese Unwirksamkeitsgründe geltend zu machen, die in einem konkreten Beschwerdeverfahren für uns entstanden sind, die Zweifel an genau eben dieser Feststellung der Vereinbarkeit des US-Rechts mit den Garantien europäischer Datenschutzstandards.
Welche Wünsche, die die Datenschutzstellen gegenüber der Kommission angemeldet haben, wurden denn nicht erfüllt?
Es sind Details, die in so einem Rahmen, glaube ich, schwer durchzubuchstabieren sind. Sie verlangen fast ein juristisches Seminar, aber um zwei Hauptpunkte herauszugreifen, die auch ein Stück weit verständlich sind, wenn man nur auf die europäische Rechtsordnung schaut. Der erste Zweifel beschäftigt sich mit der Frage der Verbindlichkeit dieser, ich habe es Verfügungen genannt, dieser Vorgaben des US-Präsidenten an seine Nachrichtendienste. Ist das etwas, das wie ein Gesetz Bestand hat, das unverrückbar gilt, auch wenn es einen nächsten US-Präsidenten geben wird. Erster Punkt der Zweifel. Der zweite Punkt der Zweifel ist dieses besondere Gericht, was da jetzt für die Kontrolle der Nachrichtendienste etabliert wurde, wirklich ein Gericht, so wie wir es in Europa sehen, mit Richtern in Robe, die vollkommen unabhängig agieren, oder ist es eine Art aus unserer Sicht mit Misstrauen verbundenes Sondertribunal, das nicht wirklich unabhängig handelt? All das sind aber Zweifel, die einen wesentlichen Aspekt in dem ganzen Verfahren außer Acht lassen. Wir beurteilen nicht, ob in den USA jetzt auf einmal identische Verhältnisse bestehen wie bei uns in Europa, wo wir im Übrigen auch ein paar Variationen in den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten haben, sondern wir fragen lediglich, ist es im Wesentlichen ein gleichwertiges Schutzniveau? Und hier ist die Kommission in ihrer Gesamtbetrachtung abschließend zu einem positiven Ergebnis gekommen, dem ich mich sehr gut anschließen kann.
Sie haben ja eben berichtet, dass die Datenschutzbeauftragten jetzt vor allen Dingen damit beschäftigt sind, ja Fragen zu dieser neuen Regelung zu beantworten, Unsicherheiten auszuräumen, wie sie anzuwenden ist. Was werden Sie denn vor allen Dingen von Unternehmen gefragt?
Die erste Frage ist, was ändert sich denn nun für mich? Wichtig ist zu sehen, dass in der Vergangenheit Unternehmen mit ihren Vertragspartnern, Dienstleistern in den USA, aber auch hier, die im Hintergrund weitere US-Dienstleister verwenden, Verträge abgeschlossen haben. Was ist das Schicksal dieser Verträge, ist eine der Fragen. Hier erklären wir gerade im Einzelnen, dass nun die Grundlage für den Datenexport die Adäquanzentscheidung ist, dass es aber gleichwohl vertragliche Vereinbarungen wie die in der Vergangenheit braucht, um die grundsätzlichen Fragen der Auftragsverarbeitung zu lösen. Wir erklären weiterhin, dass nun durch das neue Regelwerk Anpassungen an den Informationspflichten für die Bürgerinnen und Bürger erforderlich sind. Das heißt, die Nutzer sollen erfahren, jetzt beruht der Datenexport auf der Adäquanzentscheidung, damit er von dort aus die Grundlagen für sich findet, welche Rechte habe ich denn jetzt, welche Rechtsschutzmöglichkeiten kann ich denn nutzen. Das ist sehr viel Kleinarbeit, die zu Recht, um dann im Einzelfall tatsächlich alle Mechanismen nutzen zu können, Sorgfalt verlangt, aber das sind keine unlösbaren Aufgaben, bei denen ich erwarten würde, bei Berücksichtigung unserer Hilfestellungen ist das in den nächsten Wochen dann auch durchgestanden.
Sehen Sie denn jetzt für die Unternehmen auch Licht am Ende des Tunnels, dass das Data Privacy Framework nicht schon wieder vom Europäischen Gerichtshof landet?
Ich kann jeden verstehen, der nach dieser Geschichte so ein bisschen unsicher und misstrauisch ist, ob das besteht. Was ich nicht tun möchte, ist mich so wie ein Wettbüro an Spekulationen beteiligen, wie lange es dauern wird, bis der EuGH dann hierzu und welches Urteil er gefällt haben wird. Eins ist klar, es gibt viele, die ein wenig misstrauisch, skeptisch sind, Kritik haben. Erster Fall ist ein französischer Abgeordneter, der bereits vor dem Gericht erster Instanz in Luxemburg eine Klage eingereicht hat. Deshalb gehe ich davon aus, dass wir sehr rasch an der Stelle eine Klärung erreichen werden, wie der EuGH denn auf das neue Regelwerk blickt.
Das war Michael Will, der Präsident des Bayerischen Landesamtes für Datenschutzaufsicht, über das Data Privacy Framework.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 2807.
Wir in Bayern sind ein kinderreiches Volk. Ich sage immer wieder im Scherz, seid furchtbar und mehret euch. Aber ich möchte nicht ablenken. Ich schreite wie jeden Samstagnachmittag die Freitreppe zur Roboterhalle hinunter. Und da begrüßt mich die Angie. Die Angie und ich, wir achten auf das Wohlergehen der Roboter am Wochenende. Da begrüßt mich die Angie mit einem winzigen Roboter, den wo sie in ihrem Arm hält. Angie, was ist das? Ja, magst du es mal probieren? Das ist ein Roboterbaby, sagt die Angie und reicht mir das Baby rüber. Ja, was zappelt dieses kleine Wesen, dass ich es fast runterfallen lasse? Angie, woher kommt es? Was ist es? Hat dieses Baby einen Vater, vielleicht sogar eine Mutter? Die Angie sagt, woher soll ich das wissen? Der war auf einmal da. Wie heißt du? Frage ich das Roboterbaby, was in meinem Arm rumzappelt. Da sagt das Baby mit einer sehr hohen Stimme, ich bin der Nullinger. Ach so, Nullinger heißt der Kleine. Oder die Kleine, sagt die Angie. Damit hat sie eine philosophische Diskussion eröffnet, die ich jetzt nicht weiterführen kann. In der Roboterhalle stehen ja 30 Roboter herum, also frage ich einmal, wer ist hier die Mutter und wer der Vater vor dem Nullinger-Baby? Keine Reaktion. Wer von euch ist der Vater oder die Mutter vor dem Roboter-Baby Nullinger? Wieder eine Pause und dann auf einmal lachen alle Roboter, alle. Der ein oder andere Roboter, also wir haben ein paar mit so ein bisschen Gesichtsmimik, grinst sogar. Scheint's, sagt die Angie, sind die alle die Eltern von dem kleinen Roboterbaby. Gruppensex, sage ich. Und die Angie sagt, in deinem Kopf möchte ich nicht rumdenken. Jetzt gib mir mal den Nullinger wieder rüber in meinen Arm. Ja, da kommt der Mutterinstinkt von der Angie wieder hervor. Ich habe ja selber keine Kinder, aber ich sage immer wieder im Scherz, seid furchtbar und mehret euch.
Digitales Logbuch. Name Schönherr Maximilian. File closed.
Der Deutsche Lehrerverband lehnt ein generelles Handyverbot an Schulen nach britischem Vorbild ab. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Piotr Heller.
Verbandspräsident Stefan Döll sagte der deutschen Presseagentur, ein solches Verbot könne man nicht durchsetzen. Eltern wollten, dass ihre Kinder sich für Absprachen, etwa bei Unterrichtsausfällen, melden können. Die britische Regierung hatte Anfang der Woche ein Handyverbot an Schulen angekündigt. Ziel sei es, Ablenkungen, Störungen und Mobbing zu verhindern.
Der Streit um Computertechnologie zwischen den USA und China könnte sich ausweiten.
Diesmal geht es um die Open-Source-Befehlsarchitektur RISC-V. Auf diesem offenen Standard basieren unterschiedliche Computerchips. Er stammt aus den Vereinigten Staaten. Verschiedene US-Firmen arbeiten heute daran, ihn weiterzuentwickeln. Dagegen regt sich nun Protest aus dem US-Parlament, denn die Technologie wird auch in China verwendet. Republikanische Abgeordnete wollen, dass Präsident Joe Biden die Möglichkeiten von US-Unternehmen, an dem Standard mitzuarbeiten, einschränkt. Sie berufen sich auf die nationale Sicherheit. Der Standard könnte China helfen, seine Chipindustrie voranzubringen und sein Militär zu modernisieren. Derartige Forderungen sind das jüngste Beispiel im Chip-Technologie-Streit zwischen den USA und China. Washington hat das Land in letzter Zeit mit weitreichenden Exportbeschränkungen belegt.
Amazon hat die ersten Testsatelliten für seinen geplanten Internetdienst gestartet.
Die Rakete mit den Satelliten an Bord startete gestern Nachmittag Ortszeit von Florida aus. Später teilte Amazon mit, eine Verbindung zu den Satelliten aufgebaut zu haben. Der Start ist einer der ersten Schritte im Projekt Kuiper, bei dem Amazon einen globalen Internetdienst aufbauen will, ähnlich dem Dienst Starlink des Raumfahrtunternehmens SpaceX. Dafür plant Amazon, in den nächsten Jahren über 3200 Satelliten in den Orbit zu bringen. SpaceX hat hier einen großen Vorsprung. Das Starlink-Netz Das Werk besteht bereits aus rund 5000 Einheiten im All.
Die Online-Plattform X, früher Twitter, verliert bei deutschen Unternehmen an Bedeutung.
Das zeigt eine Umfrage von 600 Unternehmen im Auftrag des Branchenverbands Bitkom. Seit der Übernahme durch Elon Musk veröffentlichen 43% der Firmen nach eigenen Angaben weniger Beiträge. Knapp ein Drittel der Unternehmen veröffentlicht im selben Umfang wie zuvor. Etwa eines von 11 postet seit der Musk-Übernahme sogar mehr. Unter den 600 Firmen hatte ein Drittel ein eigenes Twitter-Profil. Lediglich jedes fünfte dieser Unternehmen erwägt die Löschung des Firmenaccounts.
Die KI-Firma OpenAI plant laut Medienberichten, eigene Computerchips zu entwickeln.
Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters und beruft sich auf mehrere Personen, die mit der Sache vertraut seien. Hintergrund ist, dass das Training von KI-Modellen wie etwa GPT-4 Grafikprozessoren benötigt, die derzeit Mangelware sind. Eine Option, um das Problem zu lösen, sei es, eigene Prozessoren zu entwerfen. OpenAI habe erwogen, dafür ein Unternehmen aus der Chip-Industrie zu übernehmen, heißt es in dem Bericht. Um welches Unternehmen es sich handelt, ist aber unklar. OpenAI wollte sich nicht äußern. Andere Tech-Unternehmen wie Amazon oder Google haben bereits eigene Chips entworfen.
Sternzeit, 7. Oktober. Der Däne mit den großen und kleinen Sternen. Morgen vor 150 Jahren kam in Frederiksberg bei Kopenhagen einer Herzsprung zur Welt. Zunächst war er als Chemiker tätig. Erst im Alter von fast 30 Jahren widmete er sich dem Weltall. Von 1909 an arbeitete Einar Herzsprung beim großen Astrophysiker Karl Schwarzschild in Göttingen und Potsdam, der ihm ein wichtiger Lehrer wurde. Herzsprung bemerkte, dass die leuchtkräftigsten Sterne meist blau oder weiß strahlen, wogegen die leuchtschwächsten oft rot glimmen. Es gibt im Kosmos nicht jede beliebige Kombination von Leuchtkraft und Farbe eines Sterns. Allerdings leuchten auch einige rote Sterne extrem kräftig. Es muss also rote Sterne sehr unterschiedlicher Größe geben. Schwache Zwerg- und helle Riesensterne. Auf diesen Erkenntnissen aufbauend hat der US-Astronom Henry Russell das Diagramm entwickelt, in dem Fachleute bis heute Farbe und Leuchtkraft eines Sterns auftragen. Das Herzsprung-Russell-Diagramm spielt eine überragende Rolle, um die Entwicklung von Sternen zu untersuchen oder Entfernungen im Weltall zu bestimmen. Einar Herzsprung erkannte zudem, dass bei den meisten Sternen Masse und Leuchtkraft fast mit der vierten Potenz zusammenhängen. Hat ein Stern doppelt so viel Masse wie ein anderer, so leuchtet er nicht doppelt, sondern fast 16 Mal so hell. Nach einer langen Zeit als Direktor der Sternwarte in Leiden kehrte er im Alter nach Dänemark zurück, wo er mit 94 Jahren starb. Bis heute erinnern an ihn die Sterne und sein berühmtes Diagramm.
Passend zur morgigen Landtagswahl ist heute unsere Sendung Streitkultur aufgestellt. Ist Bayern das bessere Deutschland? Darum geht es um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Das war Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.